Wir wollen zusammen ein Wort Gottes lesen, und zwar aus Psalm 62. Psalm 62 von Vers 5 bis 8a. Da heißt es: Nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Erwartung. Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine hohe Feste. Ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Herrlichkeit. Der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht, ist in Gott. Vertrauet auf ihn alle Zeit, o Volk, schüttet vor ihm aus euer Herz. Soweit. Schon wieder einmal stehen wir an der Wende eines neuen Jahres. Wieder hören wir ähnliche Worte. Genau wie in den vergangenen Jahren. Hier sind noch Plätze, hier sind noch etliche Plätze. Bitte kommen Sie vor. Warum nur ist der Herr Jesus, unser Herr, 1987 noch nicht gekommen? Wie oft haben wir darum gerufen und gebetet, auch wissen wir ganz genau, dass die Zeichen der Zeit auf unmittelbarer Wiederkunft Jesu stehen. Warum soll der Herr Jesus überhaupt so schnell wiederkommen? Was sind deine Motive für den Ruf seiner Ankunft? Ist es der irdische Umstand deines Lebens, insbesondere weil du alles bis oben hin satt hast von den Dingen, die uns umgeben? Dann wird der Herr Jesus nicht veranlasst, bald zu erscheinen. Ist es deine Krankheit, dein beruflicher Stand, dein Ärger mit anderen Menschen, dein Alleinsein in deinen Lebensproblemen? Da wird der Herr nicht veranlasst, bald zu kommen. Was sind die Gründe erhörlicher Gebete in unserer Sache? Erstens, wenn dich die Sehnsucht im Verlangen, den Herrn zu schauen, so groß ist, dass Gott dein Gebet erhört. Zweitens, wenn die Herzensnot über den Zustand der Leibesgemeinde Jesu so umfassend ist, wegen der Verweltlichung, wegen der Verführung, wegen der Liberalisierung, wegen der Mystik, der Trägheit in den Herzen und in den Sachen Gottes, dass dieses Gebetsleid vor dem Throne Gottes Annehmung findet. Die beiden Punkte, 1 und 2, sind letztlich dann Beschleunigung seiner Ankunft durch unseren Wandel, wie wir das in der Beziehung der Wiederkunft Jesu für sein Volk nach 2. Petrus 3, Vers 11 bis 12 auch hier anwenden können. Unser Rufen, komme bald, Herr Jesus, gehört zu einem gottgemäßen Wandel der Kinder des Lichtes. Es ist keine besondere Sache, sondern der Herr hat sie uns geheißen. Es ist nichts, was nicht jeder der Seinen zugleich tun kann. Der Abfall der Gläubigen wird die Wiederkunft des Herrn nicht verhindern. Dafür aber ist es möglich, dass sie zeitlich verzögert wird. Wie einstmals bei Israel, dem Volke Gottes nach dem Fleische, die nach dem Durchgang des Schilfmeeres einen Weg von gut 14 Tagen bis in die Verheißung damals Kanaans zurückzulegen hatten, waren wegen Ungehorsam, waren wegen Unglauben 40 Jahre unterwegs. Wir sehen, dass durch Ungehorsam und Unglauben Gottes Ziele nicht verändert werden, aber der Mensch selbst schädigt sich im Zustand des Unglaubensverhaltens selbst. Also können auch wir bei Unglauben und Ungehorsam noch hier auf dieser krummen Erde verweilen müssen, obgleich die Zeit zum Eingang in die Verheißung der Herrlichkeit des Himmels längst da ist. Die Seite des Wandels, die Gott gehören, hat der Herr verantwortlich in unsere Zuständigkeit gelegt. Bei Israel damals, bei uns heute. Die Frage ist, was sollen wir nun tun? Wer möchte länger hier auf dieser Erde bleiben, wenn es nicht notwendig ist und die Zeit vor uns steht, die Herrlichkeit zu schauen, bei ihm zu sein ewiglich? Der Psalmist ist, der uns hier im Textwort zuruft: Nur auf Gott vertraue still meine Seele. Wenn wir in dem Glauben leben, dass Gott größer als alles sonst ist, dann vertrauen wir auch in der vor uns liegenden Zeit unserem Herrn. Denn er hat das alles, was uns betrifft, in seiner Hand. Seinem Zugriff entgeht nichts in dieser Welt. Und allein nur so werden wir eingedenk stille vor ihm. Geschwister, wir brauchen die Stille vor dem Herrn in den Sachen der Zukunft. Ohne der Stille der einzelnen Seelen können wir auch nicht vertrauen und können nicht im Glauben sein. Und zwar, wie der starke Gott es überhaupt will. Der weltförmige Wandel der Kinder Gottes macht unsere Seelen unruhig. Weltförmigkeit lässt uns um dieses Maß aus der Gemeinschaft mit Gott heraustreten. Dadurch werden wir unruhig. Das ist eine ganz natürliche Folge. Unruhe kommt durch mangelnde Gemeinschaft mit dem Herrn. Darum wollen wir stille werden, müssen uns notfalls zur Stille zwingen, um in seiner Gemeinschaft zu sein und zu wandeln. Darum müssen wir Gott vertrauen. Unruhe ist kein Symptom des Vertrauens zu Gott. Und darum sagt David im Psalm, nur auf Gott vertraue still. Jeder Gläubige, der nicht in Gott verbundener Ruhe und Stille lebt, vertraut demzufolge auf andere Dinge als auf Gott. Deswegen betont der Psalmschreiber das Wort nur, das heißt außerhalb unseres Gottes gibt es keine Ruhe. Und überall, wo auf die Nöte um uns zu sehr und zu stark geblickt wird, fehlt automatisch das Glaubensvertrauen zum Herrn. Genau das ist das Wort auch des Propheten Jesaja, in Kapitel 30, Vers 15, wo es heißt, durch Umkehr und durch Ruhe würdet ihr gerettet werden. In Stille sein und Vertrauen würde eure Stärke sein. Hier ist die Stärke angesprochen, die wir brauchen, die Unruhe um uns zu überwältigen, zu überwinden. Durch das Vertrauen hin zu unserem Gott. Das vor uns liegende Jahr wird viel, viel Unruhe bringen. Aber Rettung da heraus ist nur in der Umkehr zur Ruhe vor dem Herrn. Wer anderswo sein Vertrauen auf diese zu erwartende Ruhe setzt, der fällt. In der Verbundenheit mit Gott führt uns sein Geist zur Stille, zu der Stille dort, wo er ist, zum Vertrauen auf die Worte der Heiligen Schrift. In diese Aussagen seines Wortes, die zu uns geredet sind, zu einem jeden Einzelnen von uns, dürfen wir uns einfach alles preisgebend in seine Arme fallen lassen. Bist du bereit dazu, diese Glaubenskonsequenz in deinem Herzen geschehen zu lassen? Wieso treffend sagen es auch die Söhne Korahs in Psalm 42, Vers 5. Da sagen sie: Was beugst du dich nieder, meine Seele, und bist unruhig in mir? Und dann kommt die Lösung. Harre auf Gott! Das ist der Schlüssel. Und das ist niemanden in die Wiege gelegt. Das haben wir nicht in unserem Natural, sondern das haben wir zu üben, und zwar so lange, bis wir im Harren auf Gott gefunden werden, die hier den Psalm schreiben, waren die Verwandten von der Rotte Korahs, die selbst um ein Haar mit umgekommen wären, wenn Gott sie nicht bewahrt hätte. Der Stamm Korahs kommt aus dem Stamm Levis, oder die Sippe Korahs kommt aus dem Stamm Levis. Sie waren Priester. Die Not dieser ihrer Seelen war so groß wegen des Geschehnisses, dass Gott in ihrer Verwandtschaft Gericht üben musste. Sie waren niedergebeugt, als die Verantwortlichen in Israel. Sie waren unruhig in ihren Seelen. Und diese Leute, sie weisen sich selbst zurecht und zwingen sich, zum Herrn zu blicken, alle Zeit, sodass sie in diesem Vers 5 aussagen: Harre auf Gott! Das heißt, dass nirgends anderswo in irgendeiner Weise noch eine Hoffnung auf Ruhe und Frieden sei. Das rufen sie aus und das rufen sie uns zu. Und der Herr möchte Gnade schenken, dass wir Buchstaben um Buchstaben dieser wunderbaren Worte zugleich zur Festigung unserer Herzen in uns einlassen, dass wir uns eins machen mit diesem Worte Gottes. Diese Worte, die aus tiefster Not herausgeredet hin zu Gott gesprochen waren. Ob die leidgeprüften Israeliten
nicht doch Vorbilder für uns sind? Ich meine es sehr. Wie vielen sollten auch wir zur Aufrichtung zurufen, Harre auf Gott, an denen wir erkennen, wie sie sich mit dem Ballast dieser Welt herumschlagen und im Mangel des Sieges Jesu Christi leben. Haben wir, die Kinder des Lichts, überhaupt nötig, unsere Augen vom Herrn abzuziehen? Haben wir nötig, auf andere Dinge und Gegenstände unsere Augen zu richten, mit dem Hintergrund, Ruhe, Hilfe zu erwarten? Hin zu den Dingen zu schauen, von denen wir wissen, dass sie uns beunruhigen. Endet doch der Textvers in der Feststellung, denn von ihm kommt meine Erwartung. Wenn das Wort des Herrn uns hier an dieser Stelle versichert, dass alle unsere Erwartungen von ihm, von Gott kommen, weshalb nur, ich wiederhole, weshalb nur schlagen wir uns dann noch mit den vergänglichen Dingen herum? Wo wir doch wissen, dass allein bei ihm Rettung und Ruhe ist, bei Jesus, unserem Herrn. Dass wir sagen können und sagen müssen, dass jeder erwartende Blick in diese Welt ein Mangel an Gemeinschaft mit dem Herrn darstellt. Und wenn alle, wie es hier heißt, Erwartungen von ihm, von unserem Gott ausgehen, warum nur erwarten wir dann noch von anderer Seite Hilfe, von dieser Welt? Werden aber meine Hilfen aus anderen und fremden Quellen, die nicht Christus verbunden heißen, erwartet, fehlt es eben sehr an die notwendige Gottesverbundenheit. Das müssen wir erkennen. Sonst können wir uns nicht ausrichten nach der Mitteilung seines Wortes. Es ist überhaupt erstaunlich, woher Gläubige ihre Erwartungen, ihre Erhaltungen oft erwarten. Warum spielen Kinder Gottes im Fußball-Toto? Seine Frage. Ist das der Ausdruck göttlichen Vertrauens? Eine Frage. Warum laufen die Erretteten bei Krankheit zu Quacksalbern, europäischen Zauberern? Diesen, wie man sie nennt, Heilpraktikern. magischen Leuten hin zu Meditationen. Weil sie Gott nicht genügend vertrauen, weil sie Gott nicht genügend kennen und weil ihre Hilfe aus dunklen, also anderen Kanälen erwartet wird. Man setzt Hoffnung außerhalb auf Dinge, die nicht Christus heißen. Dabei kennt man die Heilige Schrift, wo es in Psalm 2, Vers 6a heißt, nur er ist mein Fels und meine Rettung. Der Fels aber war der Christus. Warum schenken wir unser Vertrauen zu ihm, unserem Gott, überhaupt ein? Es ist uns doch bekannt, was der Mann Gottes, Mose, vor seinem Tode in 5. Mose 32, Vers 4 sagte. Dort heißt es, da sagt Mose vor seinem Tod, der Fels, sagt er, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Leider, und ich wiederhole, leider, halten Kinder Gottes nur zu oft ihre eigenen Wege für Wege Gottes. Darum steht hinter dem Weg, der nicht Jesus heißt, auch ein eigener Fels. Wir lesen das gerade dabei in 5. Mose 32, Vers 31. Da wird von dem anderen Felsen geredet. Und nicht selten dann auch eigene Rettung. Und dann sind wir genau wieder dort, wo Adam und Eva bei der Rettung durch Biologie, nämlich bei der Feigenblatttheorie, angelangt sind. Aber hier heißt es, nur er ist mein Fels. Mose musste lernen, wie allein vollkommen sein Handeln und wie recht sein, nein, alle seine Wege sind. Wollen wir unseren Rettergott doch im neuen Jahr dadurch Ehre bringen, indem wir ihm uneingeschränkt allen Glauben erweisen. Stehen wir allein nur auf diesem Felsen, erkennen wir zugleich die Rechtmäßigkeit aller seiner Wege mit uns. Das führt in unserem Innern zu einem Gott verherrlichenden Ja, Vater. Und dann heißt es, meine hohe Feste, ich werde nicht wanken. Nicht unser Wandel, nicht der Gehorsam, nicht Glauben und nicht Christus Verbundenheit bewahrt uns letztlich vorwanken, wohl aber, weil unser Fels und meine Rettung die hohe Feste ist, da alles andere ist dann vonnöten, aber unsere Sicherheit ist allein Gott selbst. Keine Feste ist so hoch wie die unseres Gottes. Denn hinter seinen Festungsmauern steht die gesamte Macht Gottes. Wer ihm trotzt, der fällt um. Sollten wir angesichts des neuen vor uns liegenden Jahres unser Vertrauen nicht völlig auf den gründen, der vollkommene Wege mit uns geht, suchen wir nie, nie unser Recht. Bringen wir unser vermeintliches Recht ihm, weil es auch unserem Herrn gehört. Und nur zu schnell vergreifen wir uns an der Ehre Gottes darin, ohne uns Gedanken zu machen. Wanken wir dann, hat es daran gefehlt, auf seinen Wegen gewandelt zu sein. Aber seine Feste ist hoch genug, um uns zu bewahren von allen falschen Wegen und Gefahren. Und weiter heißt es im Psalm 62, Vers 7a, auf Gott ruht mein Heil und meine Herrlichkeit. Der Psalmschreiber David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, redet hier aus der Tiefe seiner Seele heraus. Und wir dürfen hineinschauen in sein Inneres und erfreuen uns an diesen Worten. Er bedurfte der Heilung oder des Heiles, und zwar seiner Sünden wegen. David hatte Sünden, nicht dass jemand denkt, er hätte keine gehabt. Mit diesen seinen Sünden konnte er nicht zum Baal gehen. Er konnte auch nicht hinauf auf den Berg klettern, wo die Astaroth stand. Warum nicht? Denn bei den Nationengöttern, da gab es keine Sündenvergebung. Was sollte er denn da? Und bei den Nationengöttern, da gab es keine Gnade. Was sollte er denn dort? Davids Heil war allein im lebendigen Gott. In dem Gott, der Himmel und Erde erschaffen hatte. Über die Frage seiner Sünden war er, und seine Sünden waren nicht gering. Tja, da war auch Mord mit drin. Denken wir hier an Uriah. War gar nicht so ohne. Aber die Frage seiner Sünden und über dieselben war er zur Ruhe gekommen. Schuld und Sünde Davids ruhten auf Gott. Und der David vertraute auf seinen Gott so stark, dass er über die Frage zur Ruhe kam. Sein Vertrauen war stärker als seine Unruhe in seiner Seele. Wenn heute sensible Gläubige über die Frage ihrer Sündenvergebung nicht zur Ruhe kommen. Obgleich diese Dinge durch ein entsprechendes Bekenntnis und eine Verurteilung der Sünden Gott gebracht worden sind, dann liegt großer Mangel im Vertrauen zum geschriebenen Wort und Glauben an den lebendigen Gott vor. Und dort muss angefasst werden. Es war schon gesagt, mit Sicherheit, der David hatte dicke Sünden in seinem Leben aufzuweisen. Aber der vollen Vergebung war er, David, sich gewiss. Warum? Sein Heil ruhte auf Gott. Und was ist es, wenn du dir deiner Vergebung der Sünden nicht gewiss bist? Dann ist Christus in deinem Herzen noch nicht groß genug geworden. Das heißt, er kann nicht größer werden, wenn du ihm nicht mehr vertraust, als du es tust. Das ist Glauben. Und dann heißt es, und meine Herrlichkeit, nicht allein sein Heil, auch seine Herrlichkeit ruhte auf Gott. Wissen wir doch, wie Herrlichkeit und Angesicht in der Heiligen Schrift oft gleichgestellt sind. Denken wir nur an das eine Wort in 2. Mose 33, Vers 22 bis 22. Dort finden wir es ganz deutlich. Das bedeutet, so wie sein Heil und seine Herrlichkeit auf Gott ruhte, so war sein Angesicht beständig auf den lebendigen Gott gerichtet. Wie? Hier heißt es ruhend. Durch beständigen Umgang und Gemeinschaft mit Gott kommen wir zur Ruhe. Über alles, was der Fürst dieser Welt und die Welt selbst zu bieten hat. Denn durch die Sünde folgt Unruhe in unsere Herzen. Das Leben des David war ein einziger Kampf. Aber sein Heil und sein Angesicht ruhte beständig auf Gott. Welch ein Vorbild für uns alle. Denn, nach Vers 7b, der Fels meiner Stärke, sagt er, meine Zuflucht ist in Gott. Dieses in Gott ist mehr als bei Gott oder neben Gott, aber schon gar nicht über Gott. Da fällt man dann so weit runter, weil sich schon mal einer drüber stellen wollte. Aber Gott hat uns in seiner Gemeinschaft nicht unter sich gestellt, sondern in sein Herz eingeschlossen, in Gott. Sobald in unserem Leben der Felsen Gott ist und wir uns im Glaubensvertrauen mit ihm, unserem Herrn, eins machen, ist seine göttliche Felskraft auch meine Stärke. Allein nur so kommen wir in die Gemeinschaft mit dem Sieg am Kreuz. Da kann ich von allem bedrängt werden, was das neue Jahr auch bringen mag. Seine Felsmacht ist meine Zuflucht, der Ort meiner Rettung in jedweder Not. Allein die Erlösten haben in Christus eine solche rettende Freistatt. Die Schattenbilder auf unseren Herrn Jesus finden wir diesbezüglich in 4. Mose 35, Vers 11. Und dort heißt es: So sollt ihr euch Städte bestimmen, Doppelpunkt, Zufluchtsstätte sollen sie für euch sein, dass dahin fliehe ein Totschläger. Wir alle sind unserer Sünden wegen schuld am Tode des Unschuldigen. Sind Totschläger. Geben wir es ruhig zu. Das ist unser Natural. Eine Bande Totschläger. Ja, na sicher. Wer es noch nicht wusste, hat es heute erfahren. Da hat Gott durch David ankündigen lassen: Meine Zuflucht ist in Gott. Da hat der himmlische Vater den Sohn seiner Liebe gesandt, um in Christo die Zuflucht Gottes als Ort zu geben. Wollen wir unsere Not loswerden, dann geschieht dies nicht, wie manche Gläubige wünschen oder meinen, automatisch. Wir müssen uns dahin flüchten, ohne unser vergängliches Reisegepäck mitzunehmen. Wenn wir zu Christus fliehen, dann nehmen wir nur unsere Not mit, sonst nichts. Wir müssen uns dahin flüchten, wo der Herr bereits ist und wo er, unser Herr, schon auf uns wartet. Der weiß genau, wir kommen. Die kommen schon. Ich bin die Zufluchtsstätte. Wie töricht Gläubige, die nicht zu Christus mit allen ihren Problemen Zuflucht nehmen. Dann geht die Unruhe los. Allein das Wissen um die Zuflucht lässt uns weder die Schuld noch die Sünde enthoben werden, noch kann der treue Herr uns den Trost geben, den wir brauchen. Das Wissen errettet uns nicht. Jakobus sagt: Täter seines Wortes sollen wir werden. Darum, zum Schluss, in Vers 8a, vertrauet auf ihn alle Zeit, o Volk, schüttet vor ihm aus euer Herz. Gott ist unsere Zuflucht. Denn nahe, ich wiederhole, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er nach Psalm 34, Vers 18. Amen.